BR Heimat. Habe die Ehre.
Es ist tiefer Winter in Bayern mit Schnee und Eis. Und was machen wir heute Vormittag? Wir begeben uns in den Gemüsegarten. Ja, tatsächlich. Und zwar mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmutzer. Servus Astrid, schön, dass du für uns Zeit hast.
Servus und guten Morgen.
Wir ratschen bis Mittag über feinstes Wintergemüse. Ich bin der Andreas Estner und ich freue mich sehr, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Der Winter ist heuer früh dran, sind wir gar nicht mehr gewohnt als die vergangenen Jahre. Anfang Dezember einen halben Meter Schnee und teilweise noch mehr. Ja, und trotzdem begeben wir uns heute auf die Suche nach feinsten Wintergemüsen und schauen auf Pflanzen, die jetzt im Winter grünen und blühen, Astrid. Der Winter ist ja eine Zeit, gerade wenn es jetzt so viel Schnee hat, da denkt man eigentlich gar nicht mehr an den Garten oder ans Gemüsebeet.
Nein, eigentlich nicht, weil es liegt ja wirklich unter einer großen Schneeschicht, aber ich habe natürlich da einen Vorteil. Als Skitourengeher habe ich eine Lawinenschaufel bei der Hand und kann dann ganz schnell was wegschippen und finde drunter das Gemüse.
Mit der Lawinenschaufel.
Mit der Lawinenschaufel. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe jetzt am Wochenende, gerade wo es so geschneit hat, geschaut, dass ich meine Rosen noch gescheit eidecke, damit man die nämlich nicht abbricht. Ich habe viel Stammrosen, also die mit dem Kugelkopferl, und die, wenn ein schweres Gewicht drauf kriegen, dann breche ich die einfach ganz leicht ab. Und die habe ich mit der Lawinenschaufel am Samstag eingeschippt. Also andere haben einen Schnee weggeschippt, ich habe ihn hingeschippt und die haben dann ein schönes Hauwald drauf gekriegt.
Ganz schön. Ja, heuer ist er früher dran, der Winter mit gut Schnee. Das war vor 20 oder 30 Jahren ja noch ganz normal. Aber die letzten Jahre haben wir das tatsächlich nicht mehr so oft gehabt.
Also tatsächlich sind die Winter bei uns in Bayern seit ungefähr 20 Jahren immer feuchter und immer milder. Es war also schon lange auch keine weißen Weihnachten mehr. Liegt natürlich damit zusammen, dass es allgemein das Klima wärmer wird. Wobei, jetzt gibt es aber interessante Forschungen. Ein neues Forschungsergebnis sagt uns, dass paradoxerweise das mit der Erderwärmung, die Schneeschmelze am Nordpol, die einhergeht, die bedingt vermutlich die Bildung von Hochdruckgebieten über Eurasien. Und das wird dann in Zukunft strengere Winter tatsächlich bei uns in Mitteleuropa geben. Sagen die einen, was die anderen sagen, das weiß man auch nicht so genau. Aber ich finde schon, dass es eine gewisse Kälte war. Was jetzt schlimm war die letzten Jahre, es war einfach nicht feucht genug. Es war sehr kalt und sehr trocken. Und das ist natürlich dann so ein Frosttrockenes, was der Natur gar nicht gut tut. Wenn es regnet oder ringer tat, wenn es feucht wird und der Schnee liegt, ist es richtig gut, aber der Schnee ist tatsächlich weniger geworden. Grundsätzlich sind es weniger Schneetage. Allgemein weniger Schneetage und die Kälte hat auch immer später erst eingesetzt. Das haben wir ja heuer so genau gesehen. Am Martini haben wir uns noch unterhalten gehabt, dass eben das Laub nur an die Bäume ist, was eigentlich für einen strengen Winter spricht. Also es schaut schon so aus, als ob es das werden wird. Und dann gibt es ja auch den Bezug, dass man sagt, der phänologische Winterbeginn ist dann, wenn von der Stieleiche die Blätter fallen. Und ich habe zufällig eine Führung im Botanischen Garten gehabt, heuer in München am 23. November, und habe festgestellt, genau da sind die Blätter, haben angefangen zum Fallen. Also da war jetzt Ende November der phänologische Winterbeginn, den man beobachten kann. Und das war sonst tatsächlich immer Ende Oktober, dass die Blätter von der Stieleiche zu fallen beginnen. Also wir sind da heuer sehr, sehr spät dran.
Das heißt, der Winter ist ja ist seit einigen Jahren kürzer geworden.
Der Winter ist kürzer geworden und er ist auch milder geworden. Es fängt auch wieder viel früher im Januar schon zum Blühen an. Also die Haselnuss, die den phänologischen Vorfrühling einläutet, die hat bei mir teilweise schon am 15. Januar zum Blühen begonnen. Also Wochen oder fast über einen Monat später als früher als sonst, wobei im letzten Jahr hat es erst im Februar blüht. Da war es eher später dran. Es differiert ein bisschen. Überhaupt das Winterklima, das mir so senkt, das ist ja eigentlich ein Mix von regnerisch und kalt und frostig, trüb, neblig, einmal stürmisch, einmal sonnig, so wie heute. Das kommt immer darauf an, wie die Kleinwetterlage gerade ist, und da setzt sich dann das Ganze eben zusammen. Und manchmal gefriert es eben schon im Oktober und manchmal ist es kann man eigentlich bis zu Weihnachten noch aus dem Garten ganz normal ernten, ohne dass man Schneeschaufeln braucht.
Und damit sind wir schon beim Garten. Der Winter ist ja eine lebensfeindliche Zeit in der Natur, aber es gibt einige Pflanzen, die sind im Winter grün, natürlich Fichten und Tannen, aber auch im Garten.
auch im Garten. Und weil du sagst, Fichten und Tannen sind im Winter grün, da gibt es tatsächlich eine Unterscheidung zwischen Wintergrün und Immergrün. Es gibt immergrüne Pflanzen, das waren jetzt die Nadelbäume, also die Fichten und die Tannen. Es gehören die Tuien dazu, einfach was man so als Baum kennt. Da ist der Witz dran, die behalten ihre Nadeln länger. Die haben, sind mehrere Jahre droh, die Nadeln oder die Blätter bei den Immergrünen. Der Ilex, die Stechpalme, gehört zum Beispiel auch dazu. Mhm. Und irgendwann im Laufe der Zeit verlieren die ihre Blätter. Im Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, da fallen einfach die Blätter ab.
Ach so,
oder vom
Efeu. Die verlieren schon ihre Blätter.
Die verlieren schon irgendwann nach einigen Monaten, einigen Jahren, je nachdem. Bei der Zirbe weiß man zum Beispiel, je weiter oben die am Berg ist, umso länger sind die Nadeln dran. Ein Zirn auf knapp 3000 Meter, die höchsten, die haben teilweise bis zu 15 Jahre ihre Nadeln. Und wenn die ganz weit unten steht, vielleicht auf 1000 Meter, dann hat es nur 3 Jahre ihre Nadeln. Die ist also viel schneller. Die wäre aber immergrün. Und dann gibt es wintergrüne Pflanzen. Da gehört zum Beispiel die Brombeere dazu oder der Liguster gehört dazu. Die haben über den Winter noch ihre grünen Blätter. Das heißt, sie können Photosynthese machen, wenn die Sonne scheint, und werfen dann im Frühjahr ihre Blätter ab.
Das ist interessant, das habe ich nicht gewusst.
Und der Liguster ist ja so eine typische Winterpflanze, die man jetzt richtig sehen kann. Es hat die schwarzen Beeren dran, der heißt übrigens auch Tintenbeerenstrauch. Und diese schönen Beeren, diese schwarzen Beeren, die kennt's bestimmt. Ja. Wenn man es anlangt, dann hat man schwarze, lila, blaue Hände. Und die kann man tatsächlich auch als Färbemittel nehmen. Die färben eine Wolle ganz, ganz, ganz tiefblau. Man tut zuerst mit Soda vorbeizen und dann einfach nur mit den Beeren aufköcheln und es wird wunderschön tiefblau. Ich habe mal den Rat gelesen, dass man mit den Ligusterbeeren auch seine Haare färben kann. Ich kann nur raten, macht es nicht. Nein, das schaut nicht gut aus. Ich habe ausgeschaut wie ein Kasperl, das ist mir alles ins Gesicht gelaufen. Ich habe Streifen gehabt, also wie ein Zebra. Entsetzlich. Das wären jetzt aber trotzdem die immer- oder die wintergrünen Pflanzen, zum Beispiel der Liguster. Dann gibt es noch ganz besondere Pflanzen, das sind die Winterblüherpflanzen. Das sind Pflanzen, die wirklich im Schnee blühen. Die kommen allerdings meistens erst zum Januar. Das wäre zum Beispiel die Schneeheide, Erika Canea, oder natürlich die Schneeglöckchen für den phänologischen Vorfrühling. Oder das Vorfrühlingsalpenveilchen, das sehr beliebt worden ist in den letzten Jahren, das auch schon ganz früh im Januar blüht. Und dann haben wir noch schöne Blühpflanzen, die sind aber nicht im Garten, die sind drin, das sind die winterlichen Zimmerpflanzen. Ich freue mich gerade sehr, dass mein Weihnachtskaktus blüht. Eine wunderschöne Pflanze. Der bringt einfach die Farbreihe vor Weihnachten. Den gibt es in Rot, in Rosa, in Weiß. Und das Schöne an diesem Weihnachtskaktus ist, das ist eine ideale Zimmerpflanze, weil der verbessert nämlich das Raumklima, weil er unter anderem Formaldehyd aufnimmt. Und fürs Wohnzimmer und fürs Schlafzimmer ist er auch ganz ideal. Der nimmt nämlich nachts ein Kohlendioxid auf und gibt Sauerstoff ab. Das heißt, man hat mehr Sauerstoff zum Schlafen.
Das ist ja gut. Auch wenn jetzt in vielen Gegenden im Garten eine dicke Schneeschicht über allem liegt, die Pflanzenwelt im Garten ist im Winter durchaus belebt.
Wir haben unter anderem natürlich die Immergrünen und die Wintergrünen. Vor allem haben wir aber eben auch noch was zum Essen im Garten. Und das freut mich natürlich am allermeisten, weil ich mag immer das selber Geschossene, selber Gejagte, selber Abpflanzte am allerliebsten. Und da unterscheidet man im Winter bei der Winterfrischkost sozusagen zwischen einmal die Lagerware und einmal frisch vom Feld. Die Lagerware ist das, was man im Spätherbst erntet, was tatsächlich nicht unbedingt an Frost vertragt. Das wären Kartoffeln, Kohlköpfe, Kürbisfrüchte. Die kann man kühl und frostfrei gut belüftet lagern und dann eigentlich den ganzen Winter durchessen. Das ist einmal das eine. Mir kommt übrigens von der früheren Verwendung dieser Pflanzen, man hat ein Mus draus gekocht.
Also der Begriff Gemüse kommt von
Vermusung Mus. Praktisch.
Aha. Der Begriff Müsli kommt auch von Mus.
Das kommt auch von Mus, ja. Aha. Also einfach alles zusammenbatscht und aufkocht. Mhm. Das ist das, was ich am allerliebsten mag. Also ich finde immer, Gemüse muss knackig sein. Und dann schmeckt es also, das Verkochte, finde ich.
Furchtbar. Das magst du nicht so?
Nein, überhaupt nicht. Und dann auch noch bitter, da kannst du mich weit jagen. Aber wenn das gut hergerichtet ist, mit schön viel Gewürze drauf und ein bisschen knackig, dann schmeckt es richtig gut. Also das Gemüse wird tatsächlich vor dem Verzehr meistens gekocht, als Begrifflichkeit. Und es wird auch tatsächlich gewürzt und zubereitet. Im Unterschied zum Obst. Obst isst man meistens roh und es wird nicht zubereitet. Das kann man direkt so essen. Das Gemüse ist, wie gesagt, die Lagerware zum einen. Und dann gibt es noch die Sachen, die frisch vom Feld sind. Und das ist eher weniger das Gemüse mit ein paar Ausnahmen, sondern das sind mehr die Salatpflanzen. Ein Gemüse kann es auch deswegen nicht unbedingt sein, weil ein Teil vom Gemüse sind ja auch die Rüben und die sind in der Erde drin. Und wenn die gefroren ist, dann bringt man es einfach nicht mehr raus. Also deswegen Salatpflanzen sind eher die frische Winter. Frischkost und Salat ist eigentlich nicht unbedingt eine botanische Bezeichnung, sondern das ist eher eine küchentechnische Einteilung, wie man etwas zubereitet. Das ist ein Blattgemüse, wobei auch ein paar Früchte dazugehören, zum Beispiel die Tomaten gelten auch als Salatpflanzen, wobei man es auch als Gemüse essen kann. Dort. Von der Fensterbank übrigens im Winter sehr gut zum Nimmer. Aber es sind Pflanzen, die man einfach den Winter über essen kann, als Rohkost zubereitet. Und was ich da am aller lieber mag, das ist der Rapunzelsalat. Der ist jetzt die Wahl des Monats, der Zeit und die kann man tatsächlich auch ausgraben unterm Schnee. Der ist frosthart bis minus 15 Grad, ist der sehr, sehr gut. Und wenn er unterm Schnee liegt, dann hält er den ganzen Winter über. Der Rapunzelsalat, auch Feldsalat oder Ackersalat oder Nussalsalat genannt, ist ein kleines Ackerunkraut eigentlich. Im Weinbaugegenden wächst er recht gern. Den sammelt man so ab November ungefähr bis rüber zum März. Dann fängt er langsam zum Schießen an und blüht. Die Blüten sieht man gar nicht so gut. Die sind ganz kleine weiße Blüterlen. Und der Rapunzelsalat oder Nussalsalat, der ist in der frühen Neuzeit eigentlich schon ganz, ganz berühmt gewesen, weil er nämlich in einem Märchen vorkommt. Märchen Rapunzel. Da muss man als Hintergrund wissen, der Rapunzelsalat gehört zu den Baldriangewächsen. Und die Baldriangewächse sind eigentlich alles Heilpflanzen. Genauso der Rapunzel. Und der Rapunzel unter anderem, also Rapunzelsalat, den nimmt man bei Histaminintoleranz. Also Histaminintoleranz, das heißt, man vertragt diese Histamine, allergieauslösenden Eiweiße nicht. Und die Histaminintoleranz ist einer der Hintergründe für eine vermehrte Schwangerschaftsübelkeit. Noch dazu enthält der Rapunzelsalat sehr, sehr viel Lutein. Und das ist ganz wichtig für die Anlage vom Sehvermögen beim Baby. Das heißt, für Schwangere ist eigentlich ein Rapunzelsalat die ideale Kost. Und in der frühen Neuzeit, Zeit der Hexenverbrennungen, da ist es natürlich nicht besonders in gewesen, Hebammenwissen weiter zu verbreiten. Und deswegen wurde das Ganze verklausuliert. Und unter anderem findet man im Märchen Rapunzel, dass der Mann für seine schwangere Frau aus dem Garten der Zauberin, der Frau Gode, der Zauberin, die Rapunzeln gebraucht hat für die schwangere dass die in der Schwangerschaft essen musste. Also ein Hinweis, welche Pflanze eine Heilpflanze für die Schwangerschaft ist. Man muss aber nicht schwanger sein, um dem zu mengen. Er ist immer ganz, ganz gut. Zum Beispiel hat der Feldsalat fast doppelt so einen hohen Vitamin-C-Salat wie ein Kopfsalat. Er hat nach dem Bädersalat den zweithöchsten Eisengehalt unter allen Gemüsesorten. Er hat ganz viel Folsäure, ganz viel Jod und er wirkt auch beruhigend für den Magen. Schmeckt ausgesprochen gut, nur muss man aufpassen, nach 5 Stunden Lagerung hat er 50% aller seiner Inhaltsstoffe verloren. Das heißt, man muss ihn also ganz frisch nehmen. Man kann ihn auch kaufen, den gibt es nämlich tatsächlich mit so einem kleinen Wurzelballen, wo man nehmen kann. Oder man hat ihn im Garten, wo man ihn jederzeit sammeln kann. Man muss nur aufpassen, wenn es gefriert, dann darf man nicht abschneiden und reintragen, weil sonst, wenn er auftaut, da welkt er zusammen, da fällt er einfach zusammen. Sondern man muss den tatsächlich, ich nehme das dann immer mit einem kleinen Schaufelstich ihn aus, mit der Erde und tue ihn mit der Erde neistein und lassen innen in der Erde wachsend auftauen und kann ihn dann hernehmen. Sehr, sehr praktisch. Es gibt auch noch praktische Heil ja, Heilmittel, Heilpflanzen, die man jetzt im Hochwinter auch nehmen kann. Das ist nämlich der Salbei. Das ist jetzt eher das Kräuterige. Der echte Salbei kommt eigentlich vom Mittelmeerraum, ist aber tatsächlich auch bis weit über minus 10 Grad frosttauglich. Und ich finde, diese Blätter, die sind ja wunderschön und sie schaut aus, das Blattl, dieses Graufilzige, wie so eine belegte Zunge. Kennst du das, wenn man krank ist, hat man noch so eine belegte Zunge und man schaut auch ein bisschen grau aus? Genau da ist es der Richtige. Der Salbei ist antiviral, unter anderem übrigens gegen dieses Covid-19, also gegen Corona ist er antiviral. Der ist entzündungshemmend, der ist keimtötend, der ist antibakteriell. Also genau das Richtige für alle Erkältungskrankheiten. Und man kann den jetzt im Winter direkt aus dem Garten oder aus dem Blumenkasten am Balkon oder aus dem Kübel nehmen und hernehmen. Man kann einen Tee draus machen, man kann einen Glorschnein, Saltimbocca zum Würzen, man kann Salbeinudeln draus machen. Wenn es Kinder sind, tut man halt einen Ketchup noch drauf, gell? Das macht überhaupt nichts. Hauptsache der Salbei ist drin. Wäre natürlich ideal. Oder man sagt jetzt, man möchte schöne Weihnachten haben und man möchte vielleicht nicht alleine sein. Da gibt es noch einen uralten Trick, gell? Von die uralten Kräuterfrauen da. Hebammen haben es vielleicht auch gewusst, aber Aha. Das ist so unter uns. Man kann nämlich einen Liebeszauber damit machen. Horst's. Und zwar soll man in ein Salbeiblatt drei Löcherl reinstecken, also drei Löcherl machen. Dann tut man die Haare von beiden durchfädeln, gell, einen Knopferl reinmachen. Und dann müssen wir es am besten unter der Türschwelle vom anderen vergraben. Und innerhalb von 3 Tagen kommt man zusammen.
Interessant.
Kann man probieren.
In der Umsetzung ein bisschen kompliziert, aber...
Ja, mit der Türschwelle wäre vor allem schön. Ja, aber also wenn es ist, kann man es probieren.
Genau.
Grundsätzlich, aber um wieder ernst zu werden, grundsätzlich die Winterzeit ist einfach die Wurzelzeit. Die Wurzelzeit als Lagerware, weil ja meistens das gar nicht frisch stechen kann. Und diese Lagerware, die findet sich, finde ich, in den letzten Jahren tatsächlich vermehrt. Weniger im Supermarkt im Großen, eher in Hofläden oder auf dem Bauernmarkt oder sowas. Da werden verschiedenste Wurzeln angeboten und das ist eigentlich auch das Schöne, weil das Regionale soll bevorzugt werden. Regional, das schmeckt einfach besser, das hat einen höheren Vitamingehalt, weil es einfach frischer ist. Und ich finde auch, dass es eine gewisse Wertschätzung für Lebensmittel ist, wenn ich weiß, wo es herkommt. Und ich esse es auch mit viel mehr Freude, wenn ich weiß, das kommt vom nächsten Dorf, von den Bauern, den ich kenne. Da schlage ich dann eigentlich gern zu. Und da kann man eigentlich dann die feinsten Würzelchen für den Winter haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die gelbe Rurm. Mhm. Die mag ich also sehr, sehr gern, weil es eine der wenigen Winterlagergemüse ist, die halt nicht so bitter sind. Gell? Kann man als Rohkost essen, man kann es rapscheln. Ich mag es jetzt gern mit der Minze und einem Kümmel. Überhaupt die gelbe Rurm, die sind sehr, sehr wichtig als Nahrungsmittel. Die verringern nämlich den Anstieg von dem Blutzucker und der Insulinausschüttung. Das heißt, wenn man die als Salat zum Essen dazu isst, dann verbessert es die Verträglichkeit des Essens in Bezug auf die Insulinbildung, also die Insulinausschüttung.
Das ist ja eigentlich erst so interessant, wenn man jetzt auf die typisch bayerische Küche schaut, wo dann normalerweise ein gemischter Salat dabei ist. Da sind ja, ist ja ein Gelbrühmsalat dabei, ist ein Krautsalat dabei. Also da hat man eigentlich das volle Paket.
Sollte man auf jeden Fall dazu essen, wenn es natürlich alles aus der Dosen ist und ewig durchkocht, vorher schon zum Einmachen, dann bringt das nichts mehr. Aber gerade jetzt der gemischte Salat als frischer Salat, der ist richtig wertvoll, wenn man es im Winter über haben. Was noch dazu gehört, das ist etwas, das findet man eigentlich erst wieder seit ein paar Jahren, das ist die Haferwurzel. Die ist gar nicht mehr so bekannt, die Haferwurzel. Das war ja eigentlich im Mittelmeerraum seit der Antike schon bekannt. Es ist in Mitteleuropa tatsächlich dann auch mit den Römern zu uns gekommen. Man hat es ähnlich, ja, es schmeckt ähnlich wie eine Schwarzwurzel, auch ein bisschen süß, ins Spargelige neigend. Es ist aber dann ja um das 19. Jahrhundert vergessen worden, weil es einfach relativ viel Arbeit macht, die kleine Wurzel zum Schälen, zum Herrichten. Es ist ein roh oder gekochtes Wurzelgemüse. Manche sagen, es schmeckt nach Austern. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil die Austern, die Scheiben immer, oh, denkt man, das muss eine Delikatesse sein und geht dann weiter. ich mag es sehr gern, die Haferwurzel, weil im Garten, ich stich's immer nicht. Die hat eine wunderschöne lilane Blüte und ich schaue einfach die Blüte so gern an. eine alte Heilpflanze, die eben auch den ganzen Stoffwechsel entgiftet. Wäre mal wieder was zum Ausprobieren. Mhm.
Gemüseernten, Kräuterernten mitten im Winter, das ist heute unser Thema. Und jetzt schauen wir auf Kraut und Rum. Wenn es mir Kraut und Rum ausschaut, dann herrscht eigentlich Chaos. Aber Kraut und Rum sind sehr positiv, weil sie so gesund sind. Jetzt fangen wir mal beim Kraut an. Also beim Kraut, also quasi beim Kohl. Oder wenn wir vom Kohl reden, ein Kohl ist ein Kraut.
Ein Kohl ist ein Kraut und Kraut und Rum bezieht sich nicht, wie man landläufig meinen kann, auf Kinderzimmer nur, sondern es kommt eigentlich daher, dass man früher tatsächlich verschiedenste Kohlarten und Rüben miteinander auf ein Feld gepflanzt hat, weil sich die nämlich gegenseitig im Wachstum unterstützen. Da werden Nematoden abgewehrt, da kommen die gleichen Nützlinge daher. Das hilft eben gegenseitig, wenn man Kraut und Rum hat. Und es schaut allerdings natürlich dann aus wie Kraut und Rum. Und dieses Kraut, was wir in Bayern sagen, das ist eigentlich der Kohl. Also Hochdeutsch sagt man Kohl dazu. Kommt vom lateinischen Wort Caulis. Das heißt so viel wie hohler Stängel oder Strunk. Das ist ein altes lateinisches Wort eben. Und diese ganzen Gemüsekohlsorten, die mir kommen, das lässt sich zurückvollziehen auf einen Wildkohl. Der wächst am Mittelmeer immer noch. Der hat aber keinen so festen Kopf wie unser Kraut, sondern es sind eher lockere Blättel. Auch viel, viel kleiner. Das ist höchstens im Durchmesser so 8 Zentimeter. Und man findet ihn tatsächlich auf Helgoland noch. Da wächst auch dieser wilde Kohl. Und den wilden Kohl, den kann man auch essen, aber das ist natürlich relativ viel Mühe, bis man den dann zusammen hat. Also man kauft lieber einen Krautkopf. Mhm. Und dass wir da auch einen frischen erwischen, das müssen wir schauen. Der muss eine frische Schnittstelle haben am Strunk, also da, wo abgeschnitten worden ist. Das darf nicht recht eingetrocknet sein oder auch keine trockenen Stellen haben oder sowas. Und die äußeren Blättel darf auch nicht gelblich verfärbt sein, sondern es muss richtig knackig frisch immer noch sei. Mhm. Den kauft man am besten unverpackt. Manchmal ist er eingeschweißt. Das ist aber gar nicht gut, weil da schimmelt er nämlich sehr, sehr schnell dann. Man sollte ihn auch nicht zu feucht lagern, sondern eher trocken lagern, weil er eben zum Schimmen neigt. Und das Kraut, der Kohl, hat viele, viele, viele Farben. Also erst einmal gibt es natürlich das Weißkraut oder den Weißkohl. Das ist der Wildform. Ja, weiter gezüchtete Art ist das häufigste Kraut, eigentlich, was auch angebaut wird. Also ein Krautkopf hat zwischen 1,5 und 2 Kilo. Die sind meistens doch relativ groß und ist so ein typisches Essen eigentlich bei uns. Der Heinrich Heine hat schon geschrieben, der Tisch war gedeckt. Hier fand ich ganz die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut. Ja, also das Kraut natürlich ganz, ganz klar.
Der Weißkohl, das ist das, was man so also vom Krautsalat kennt.
Das ist genau der gleiche. Das ist der Weißkohl. Man kann einen Spitzkohl machen. Das ist einfach eine Zuchtform, die man da noch hat. Was ganz interessant ist, normalerweise heißt es ja immer, wenn man etwas erhitzt, gehen die Vitamine kaputt. Das ist beim Kraut nicht der Fall. Wenn nämlich das Kraut kocht wird, dann zerfallen die Moleküle von einer sogenannten L-Ascorbinsäure und einem Hydroxidol. Chemiker wissen jetzt, was damit anzufangen, aber daraus bildet sich eben das Vitamin C neu und deswegen hat gekochtes Kraut tatsächlich mehr Vitamin C, sollte aber nicht allzu lang gekocht werden, weil dann ist das Vitamin C auch wieder weg. Mhm. Das macht dann das Kraut nicht fett und außerdem schütten wir mir hoffentlich nicht das Kraut aus mit der ganzen Geschichte. Also da gibt es wunderbare Sprichwörter mit dem Kraut.
Ja, das stimmt.
Am schönsten finde ich eigentlich das französische Sprichwort Ménager la chèvre et le chou, also die Gors und ein Kraut und das Kraut miteinander zusammenhalten, wenn man irgendwie ganz unterschiedliche Interessen zusammenbringen muss. Also das kann ich mir richtig vorstellen, weil die Gors wohl ständig das Kraut fressen.
Der Weißkohl, das weiße Kraut, ist sehr gesund, hast du gerade gesagt. Und dann gibt es ja noch den Rotkohl.
Dann gibt es den Rotkohl. Es gibt den Rotkohl. Die Unterscheidung zwischen Weißkohl und Rotkohl gibt es tatsächlich erst seit dem Mittelalter. Die Hildegard von Bingen hat als erste richtig darauf hingewiesen. Die fand das aber nicht besonders empfehlenswert, weil sie schaden und vermehren die schlechten Säfte mehr. Also wahrscheinlich, wenn man zu viel isst einfach vom Kraut, vom Kohl, bleibt einem das im Magen liegen. Deswegen tut man auch sehr, sehr gerne einen Kümmel mit rein, einfach um die Verdauung dieser schweren Ballaststoffe zu erleichtern. Das Blaukraut ist tatsächlich sehr, sehr gesund. Das hat Anthocyane drin. Diese Anthocyane, das ist der rote Farbstoff. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, Pflanzen, die dieses dunkelrot-bläuliche in sich drin haben, haben eben diese Anthocyane, diesen roten Farbstoff, der unter anderem sehr immunsteigernd wirkt und die Zellstruktur unterstützt, sich zu regenerieren. Das heißt, gerade im Verdauungssystem, wenn man jetzt winterlich schwere Kost isst und es belastet den Magen sehr, dann kann das Blaukraut wiederum die Magenschleimwand unterstützen, sich zu regenerieren. Und außerdem weiß man, dass das Blaukraut oder Rotkohl, sagt man ja in Norddeutschland, dass das Blaukraut einem sogenannten oxidativen Stress in den Blutblättchen entgegenwirkt. Da gibt es eine sehr interessante Studie aus dem Jahr 2015, dass nämlich das Blaukraut bei regelmäßigem Verzehr vorbeugend ist gegen Blutgerinnungsstörungen, gegen Schlaganfall und gegen Herzinfarkt. Und das ist doch eigentlich schon mal was sehr, sehr Interessantes, was dafür spricht, dass man viel Blaukraut isst.
Da isst man es gleich nur lieber.
Eine Kohlsorte oder Krautsorte, na, sagt man eigentlich eher Kohl, die ganz nah an der Wildform ist, das ist der sogenannte toskanische Kohl oder Schwarzkohl auch genannt. Den habe ich tatsächlich erst vor etwa 10 Jahren wieder bei uns gesehen. Ich habe ihn aus Italien kennt. Da wird er immer noch viel angebaut. Zu uns ist er erst wieder gekommen. Die sind relativ lange Blätter mit einem ganz starken Mittelnerv, den man rausschneiden muss. Manche essen es mit, ich mag es jetzt nicht so gern. Ich schneide den raus. Und dann ist es ein ganzer dunkler Kohl, auch der sehr interessant, gerade um die Verdauung zu unterstützen, um das Immunsystem zu stärken. Also der Schwarzkohl, der eben sehr nah an der Wildform ist. Und dann gibt es vor allem den Grünkohl. Und der Grünkohl ist so das ganz, ganz klassische Wintergemüse. Der ist tatsächlich bis unter minus 10 Grad kältebeständig, frostsicher. Man kann ihn bis zum Frühling ernten. Und der große Tag ist dann das sogenannte Biekebrennen in Norddeutschland, wenn diese Feuer am Strand angezündet werden, wenn die Fischer wieder rausfahren im Februar. Und da isst man traditionell eben den letzten Grünkohl.
Und der ist sehr Vitamin C-haltig.
Der ist extrem Vitamin C-haltig, enthält viele Ballaststoffe, viel Kalium, Calcium, Eisen. Also Eisen jetzt hier auch interessant fürs Immunsystem. Er ist auch antioxidativ, also hilft den Zellen, sich zu regenerieren. Er ist stark entgiftend, für die Leber unter anderem. Er ist entzündungshemmend und gilt als Superfood für die Haut. Das heißt, wenn man einen Brei aus Grünkohl als Maske drauf tut, schaut vielleicht seltsam aus und man ist leicht grün im Gesicht. Aber,
ganz grün.
Aber die Haut ist nachher richtig schön. Und man braucht dazu auch gar keinen Grünkohl opfern, sondern wenn man den Grünkohl nämlich herrichtet, dann tut man ja einmal einen Strunk raus. Und diesen Strunk muss man tatsächlich nur klein wiegen oder klein mixen, je nachdem, was man da hat. Und kann es dann vielleicht nur mit ein bisschen Honig oder mit ein bisschen Schokolade ist ja auch sehr gut, Kakao für die Haut, als Mousse auf die Haut auftragen, um dann eine sehr schöne Haut zu haben.
Das pappt dann wahrscheinlich ganz schön mit Honig.
Das pappt dann ganz schön, aber man muss ja eh abwaschen, man will ja nicht grün bleiben. Ne? Das schaut mir ja aus, wie wenn man vom Mars kommt.
Jetzt haben wir das Weißkraut gehabt und das Blaukraut und den Grünkohl und jetzt schauen wir noch kurz zum Rosenkohl.
Das ist ja nicht so mein Freund. Also eigentlich soll es mein Freund sein, weil es ist, also ich finde es irre, dass man den bis zum Frühling ernten kann. Ja,
definitiv kann ich aus eigener Erfahrung sagen, im Februar heuer haben wir einen Rosenkohl geerntet und das ist, wenn es kalt ist und wenn es ewig kein frisches Gemüse aus dem Garten gegeben hat und du hast dann plötzlich einen frischen Rosenkohl aus dem eigenen Garten, aus dem Schnee, das ist schon super.
Da kommt man sich also richtig narrisch vor. diese Röschen, die man erkennt, das sind eigentlich die Sprossen von den Blüten dann. Und wenn man die dann nicht erntet, dann gibt es tatsächlich im nächsten Jahr oder im Sommer auch Blüten davon. Könnte man dann, wenn es samenechte Sorten sind, das Ganze vermehren. Was Ich mag ihn nicht so, weil er einfach furchtbar bitter ist. Ich schmecke den auch überall raus, wenn der drin ist.
Aber gesund ist er.
Auch wieder sehr gesund. Also hier leicht blutzuckersenkend tatsächlich. Er ist zellregenerierend, er ist antioxidativ und tatsächlich auch leicht immunstärkend. Was ich das Faszinierendste finde am Rosenkohl, ist, dass der eine eigene Abwehrmaßnahme gegen den Kohlweißling hat. Und zwar macht er das so, also die Pflanze merkt, wenn der Kohlweißling seine Eier an die Blätter klebt, dann erkennen so eigene Blattrezeptoren, also Kohlweißlingsrezeptoren an die Blätter, dieses Klebemittel, den BAP, und bilden dann einen Duftstoff. Und dieser Duftstoff, der lockt dann wiederum so Schlupfwespen an, die dann ihre Eier in die Raupen vom Kohlweißling reinlegen und dann den damit vernichten.
Raffiniert.
Eine absolut raffinierte Geschichte.
Das ist Habe die Ehre. Schön, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Unser Thema heute Wintergemüse. Gerade haben wir über Kraut und Rüben geredet. Kraut haben wir behandelt, haben wir viel gelernt. Und jetzt gehen wir zu den Rüben. Und die erste ist die Steckrübe.
Wo ist ja, das eigentlich? Die Steckrübe heißt auch Dotschen oder Kohlrüben oder Butterrüben. Verschiedenste Begriffe eigentlich dafür. Die wird immer so ein bisschen als Gemüseaschenputtel bezeichnet, gell? Weil sie schmeckt nachhaltig nach gar nichts. Also nach gar nichts und Fahrt obendrein. Aha. Aber sie nimmt die Geschmäcker von allem rundherum an und eigentlich mag es keiner so recht, aber eigentlich müsste sie eher so als ja, Knollenprinzessin bezeichnet werden, weil immerhin hat die Steckrübe Millionen Menschen während der Weltkriege vom Verhungern gerettet. Das ist einfach das, was noch gewachsen ist, wo gar nichts mehr gewachsen ist. Die Steckrübe, die kann man ernten. Ja, mit mäßigem Frost geht es immer noch bis Weihnachten zu ernten. Sie lässt sich hervorragend lagern. Das ist eine Rübe, die ist so, ja, mei, knollig bis länglich, gibt es verschiedenste Sorten, kann so 20 cm lang sein, hat relativ viel Traubenzucker, Fette, Eiweiße, Mineralstoffe. Mhm. Also sie hat durchaus interessante Inhaltsstoffe. Der Geschmack ist halt mäßig.
Gell? Weil du das vorhin angesprochen hast, das gibt es ja diesen berühmten Steckrübenwinter.
Der Steckrübenwinter, das ist der Winter 1916, 1917. Da ist die Kartoffelernte tatsächlich vollkommen ausgefallen. Ein absoluter Hungerwinter war auch 46, 47. Da sind die Steckrüben wirklich das allerletzte gewesen, was man gehabt hat, zusammen mit einem Rapsöl. Das Rapsöl, der Raps ist auch noch gewachsen. Die Steckrübe ist übrigens auch eine Untersorte vom Raps, gehört also da auch dazu. Man kann auch dann, wenn man es geerntet hat und oder ein bisschen was stäblich ist, die Samen auspressen zu einem Öl, würde auch gehen. Aber sie ist einfach wahnsinnig lagerfähig und bringt einen durch den Winter durch. Und diese Steckrüben-Kochbücher, die machen ja alles Mögliche, damit der Steckrüben-Marmelade und Aufläufe, Suppen. Man kann ein Kraut draus machen, man kann einen Steckrüben-Kaffee machen. Geschmacklich mäßig, ich erinnere mich, in Schottland wird es immer noch gerne gegessen tatsächlich. Und mir wurde mal als Schülerin ein Haggis vorgesetzt, das ist dieser gefüllte Schafsmang. Und das war mir doch ein bisschen suspekt. Gell? Und da habe ich mir gedacht, da ist ein Kartoffelpüree, da nehme ich mir jetzt recht viel davon. Und habe dann festgestellt, das war ein Püree aus dem Steckrüben. Das hat also nach nicht viel geschmeckt. Also das war einfach nur fett. Das Haggis war gut, gell? Aber die Steckrüben waren seltsam. Ich habe jetzt einmal probiert, die wieder zum Essen, weil mir tut es immer so leid, wenn mir irgendwas nicht schmeckt. Und das war doch heimisch und man kann es anbauen. Dann bin ich auf ein Rezept gekommen. Das sind mediterrane Steckrüben. Und die tut man einfach mit ein bisschen angerösten Speck, ein bisschen Thymian, Frühlingszwiebel, Tomaten in der Pfanne machen, ein bisschen anrösten, dass es einen Geschmack hat, ein bisschen Knoblauch dazu, vielleicht Zwiebel und dann ein Parmesan drüber. Und dann schmeckt es richtig gut. Einfach was Geschmackliches dahinter. Mhm. Könnte man essen. Geschmacklich gut sind, finde ich, auch andere Rüben. Das sind die Pastinaken. Da sieht man wieder, Rüben sind nicht gleich Rüben, weil die Pastinaken, das sind Doldenblütler, so wie auch die gelben Rüben. Die Steckrüben, das sind Kreuzblütler, das ist ganz eine andere Pflanzenfamilie wieder. Die Pastinaken, die kennt man tatsächlich auch schon seit der Römerzeit. Das ist eine Rübe, die im Prinzip frosthart ist. Die kann den ganzen Winter über im Beet drin bleiben. Man kriegt es halt nicht mehr raus. Man kann es auch lagern, tatsächlich in Sand eingeschlagen. Die heißt botanisch Pastinake, Pastinaca sativa. Und Pastinake kommt vom lateinischen Pastus, das ist die Speise. Und Sativus oder Sativa, etwas, das gesät wird. Das sind immer diese angebauten Sachen. Die ist auch ganz interessant. Die hat viele Mineralstoffe, viele Aminosäuren, wäre relativ fettarm. Also ein gutes Wintergemüse, um satt zu werden, aber eben sich nicht der Völlerei hinzugeben. Sie wirkt blutreinigend, cholesterinsenkend, immunstärkend. Was man allerdings hat, sie hat Pheromonduftstoffe drin. Und diese Pheromonduftstoffe, das sind ja so Lockstoffe für Männlein und Weiblein, die hormonell wirken. Und damit zeigt sich, dass die Pastinake eigentlich eher für Erwachsene geeignet ist und vielleicht gar nicht unbedingt so für Kinder. In alte Kochbücher wird die Pastinake tatsächlich auch als Erwachsenenspeise und für alte Menschen gehandelt und nicht als Kinderspeise. Das waren eher die gelben Rüben oder die normalen Rüben. Mhm. Die wilde Möhre wäre das dann eher. Und was wir jetzt noch für schöne Rüben hätten, das wäre die schwarze Winterrübe. Der schwarze Radi ist das. Es gibt ja den Sommerradi, der Biergartenradi. Und es gibt den schwarzen Rettich, das ist der Winterrettich. Die Aussaat ist im Juli schon. Das ist eine schwarze Kugel, die kann man jetzt ernten. Innen ist er auch weiß. Der schmeckt schon ähnlich dem Biergartenradi, ein bisschen schärfer. Man kann ihn entweder als Carpaccio essen, das finde ich gar nicht schlecht, wenn man ganz fein hobelt, oder man kann daraus einen ganz bekannten Hustensaft machen. Da tut man den aushöhlen und tut einen Honig rein, macht ein Löcherl unten in die Kugel und lässt durchtropfen. Was man dann als Sud hat, ist der Hustensaft. Der schmeckt ja ein bisschen scharf, ein bisschen süß und hilft sehr, sehr gut, dass man den Husten losbringt.
Und wie schaut die schwarze Winterrübe aus?
Ja, das ist einfach eine Kugel mit einem Durchmesser von etwa 8 bis 10 Zentimeter. Aha. Außen ist es eine schwarze Schale und innen ist es ein weißes Fleisch.
Und wo gibt es die? Auf dem Bauernmarkt zum
Beispiel? Die gibt es auf dem Bauernmarkt. Im Bioladen gibt es tatsächlich auch. Da kann man genauso essen oder kann man genauso kaufen. Man muss auch tatsächlich sagen, der stärkt das Immunsystem. Er ist ein sehr, sehr guter Schleimlöser bei Husten, Schnupfen, mhm. Bronchitis. Und man kann ihn lagern den ganzen Winter über. Auch den schlockt man im Sand ein, wenn man den hat. Oder man kauft ihn tatsächlich im Bioladen. Da ist er nämlich auch immer schön frisch.
Die schwarze Winterrübe. Wieder sehr interessant und lehrreich heute.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Es wird ein bisschen wärmer zum Wochenende. Trotzdem liegen in den Gärten liegt viel Schnee teilweise. Und Gemüse und Salat sind unter einer Schneeschicht verdeckt. Aber man kann es trotzdem ernten.
Man kann es trotzdem ernten. Und die Schneeschicht ist natürlich ideal jetzt gerade, weil die isoliert. Der Schnee, unterm Schnee hat es 0 Grad. Das weiß man ja auch als Bergsteiger. Der alte Trick, ne, wenn es recht stürmt, Schneehöhle bauen, da hat es 0 Grad drin. Und genauso geht es die Pflanzen auch. Unter dem Schneedeckerl haben sie einfach ihre 0 Grad. Was man auf jeden Fall machen kann, um das Wintergemüse zu schützen, wenn man nicht so viel Schnee kriegt, wie wir jetzt im Süden von München, sondern ein bisschen weiter nördlich ist. Man kann Fließabdeckungen machen, man kann Folienabdeckungen machen. Es gibt so Folientunnel oder Glocken und Töpfe, die man einfach wo drüber stellt über einzelne Sachen. Das geht natürlich nicht im ganzen Beet. Und fürs Beet, da ist ein Hochbeet sehr praktisch, weil das kann man sehr, sehr gut beernten. Und im Hochbeet hat man ja unten auch immer ein bisschen an Mist drin oder ein bisschen an Kompost. Das heißt, das ist von unten her auch ein bisschen warm, dass mir das von unten eben nicht gleich an die Wurzeln erfriert.
Und dann kann man zum Beispiel Wintersalate ernten. Und das ist jetzt dann gleich unser erstes Thema. So, jetzt haben wir den Salat. Wir reden über Wintersalate. Der Salat gehört ja in der bayerischen Küche als Beilage selbstverständlich dazu. Aber dass man einen Salatteller isst, also dass man sich quasi nur einen Salat bestellt, macht man ja heutzutage gern. Das gibt's bei uns in Bayern noch gar nicht so lange, dass in einem Wirtshaus ein Salatteller auf der Karte ist.
Nein, das ist relativ neu. Also überhaupt bis ins weit ins 20. Jahrhundert, eigentlich bis Ende des 20. Jahrhunderts fast, da war Salat eher eine Beilage, aber kein Hauptessen. Da haben wir ein Stückel Fleisch gehabt, das ist dann so ein Anzeiger für Wohlstand gewesen. Nur Salat, das war ein arme Leutessen eher. Haben wir gar nicht gemacht. Und das geht auch zurück tatsächlich in Mitteleuropa bis ins Mittelalter. Also die Hildegard von Bingen hat den Salat erkannt, war aber gar nicht begeistert davon. Die hat über Salatpflanzen geredet, dass die unzubereitet gegessen werden und dass der nichts zu nichts taugliche Saft vom Salat das menschliche Gehirn leeren macht und dass er den Magen und Darm mit Krankheitsmaterien erfüllt. Also die hat es nicht mehr, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass das einfach eine kalte Speise ist und wenn es irgendwo kalt ist, dann mag man auch nichts Kaltes dazu haben. Der Salatgenuss kommt eigentlich eher aus dem Mittelmeerraum. Gerade im antiken Rom, im antiken Griechenland war Salat als Kaltspeise sehr beliebt. Da hat man das gerne gegessen, auch mit Essigzubereitungen und die höfische Gesellschaft so zur Zeit Karls des Großen, da wurde das gerne gegessen, da war es einfach sehr vornehm, das zu essen. Gibt es im Parsival zum Beispiel auch die Zeilen, dann brachte ein Sohn des Wirts Portulak und Blattsalat gebrochen in Essig. Also dass man Essig dazu essen soll, um den verdaubar zu machen, war damals schon bekannt. Und der Portulak oder der Porstelein, der Winterportulak, das war damals eine der interessantesten und wichtigsten Salatpflanzen, die gar nicht mehr so wahnsinnig bekannt ist.
Der Winterportulak, hast du mal gesagt, das ist der Held im Winterbeet.
Das ist der Held im Winterbeet, weil der hält tatsächlich Temperaturen bis minus 12 Grad ohne eine Schneeschicht aus. Der kann es richtig kalt haben. Der kommt eigentlich aus Nordamerika. Also bei uns wurde früher der Sommerportulak gegessen. Postelein hat auch damals Postelein geheißen und dieser Winterportulak kommt eigentlich aus Nordamerika, war damals eine ganz wichtige Pflanze, unter anderem für die Minenarbeiter während dem Goldrausch, weil er einfach immer da war. Man konnte sich vollständig ernähren davon, der hat ganz wichtige Ballaststoffe drin, dass man auch satt wird davon, sehr viele Mineralstoffe. Heißt auf Englisch übrigens Miner's Lettuce, also von den Minenarbeitern der Salat, die sich davon ernährt haben. Und heilkundlich ist er auch sehr interessant, weil man kann diese Frischpflanze als Breiumschlag bei Rheuma nehmen. Das haben offensichtlich auch die Minenarbeiter gemacht, wenn einer Gelenke geschmerzt haben, kann man immer noch machen. Und ich finde, er schaut einfach total hübsch aus. Das sind wie kleine Tellerchen, heißt auch Tellerkraut, ein Durchmesser ja, so von etwa 4 bis 5 Zentimeter. Und der wird geerntet eben im ganz frühen Stadium vom Wachstum. Und die werden nicht zu weit abgeschnitten und treiben dann wieder aus. Man kann den ganzen Winter über ernten und hat da so eine richtig frische, feine Note, dass man genießen kann.
Der Winterportulak, ein Wintersalat. Aber es gibt noch mehr.
Ja, den Zuckerhut zum Beispiel. Den Zuckerhut, der war auch tatsächlich im Mittelalter bei uns schon interessant. Das ist eine Art des Chicorée-Salats, heißt auch Herbst-Chicorée oder Fleischkraut. Ich habe ihn nur als Zuckerhut kennt und habe ihn das erste Mal wieder gesehen. Er wird auch in Hofläden angeboten oder in Bioläden sehr viel. Einfach diese kleine Produktion von Salaten. Und haben wir gedacht, prima, Zuckerhut, das muss was Süßes sein, aber Edge-Badge. Furchtbar bitter. Fürchterlich bitter. Habe ich auch nicht gewusst, dass man den ein bisschen in ein lauwarmes Wasser eilen muss zum Entbittern. Den kann man dann gratinieren, man kann ihn kochen, man kann ihn roh essen, aber er schmeckt überhaupt nicht süß. Überhaupt gar nicht süß.
Nichts für dich?
Nein, wieder nichts für mich. Nein. Aber man könnte ihn den ganzen Winter über essen und wenn man erst entbittert, dann schmeckt er als Salat richtig gut.
Wir schauen auf Gemüse, zum Beispiel auf dem Wirsching.
Ja, der Wirsching gehört zu den Kohlvarietäten. Das ist eine Kulturvarietät vom Grünkraut oder vom Grünkohl, Weißkohl, also eine Zucht, wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Und der ist also sehr, sehr widerstandsfähig gegenüber Frost. Er kann auch den ganzen Winter über geerntet werden. Der Name Wirsching klingt ein bisschen komisch. Das kommt von Viridus, also von grün, weil er eben den ganzen Winter über grün ist. Und der ist ganz interessant, dass er, die Blätter sind knackiger und zarter als von anderen Krautsorten. Man macht gern Krautwickel damit, weil er eben relativ stabil auch ist. Man kann ihn auch nehmen als Wickel, tatsächlich als Auflagenwickel, die warmen Blätter auf die Brust legt bei Husten, bei Bronchitis. Die werden leicht erwärmt und man kann viel besser abhusten damit. Also auch eine ganz interessante Heilpflanze, die man den ganzen Winter über ernten kann, hat einen typischen Krautgeschmack. Und dann gibt es noch eine Gemüsepflanze, die ich also besonders gern mag, das ist der Porre oder der Lauch. Mhm. Der ganz normale ist eigentlich in der bayerischen Küche sehr verbreitet, wächst bei uns auch richtig gut. Der kann ja den ganzen Winter über eigentlich draußen bleiben. Der steht immer noch da, der wundert ich mich. Ich habe ihn auch im Garten, der braucht nicht viel Aufmerksamkeit, den muss ich auch nicht gießen, den kann ich vergessen und denke mir, ui, ich habe ja nur einen Lauch draußen. Man kann ihn mitten im Winter nehmen und abschneiden und der wirkt interessant zum Essen, weil er ist nämlich eine der antibiotischen Heilpflanzen, insbesondere bei Erkältungen, bei Schleimlösen, bei Husten. Er ist entschlackend, er ist desinfizierend, er ist hustenstillend, er ist blutzuckersenkend. Man sollte ihn bloß nicht lange mitkochen, weil sonst seine ganzen Inhaltsstoffe ausgekocht werden und sich zerstört sind. Man sollte ihn erst zum Schluss in der Suppe mit Neidor, dann wirkt er auch gut und er ist vor allem noch knackig und nicht so zerkocht.
Was mich gerade so fasziniert, alles, was du jetzt erzählt hast über Kraut und über Rüben und über Wintersalate und Wintergemüse, dass ganz viele Heilpflanzen dabei sind.
Das ist ganz spannend. Ja. Es gibt von Paracelsus auch den schönen Spruch, lass dein Essen dein Heilmittel sein oder lass dein Heilmittel dein Essen sein. Gerade wenn es sehr naturnahe Nahrungsmittel sind aus erster Produktion in Bioqualität, die man frisch kauft, dann haben diese Pflanzen noch sehr, sehr viele Inhaltsstoffe und man kann die wirklich als ergänzende Heilmittel verwenden. Da brauche ich also keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern habe eigentlich alles, was ich brauche, aus meinem Essen raus. Wichtig ist nur, dass es frisch und am besten regionales, nicht mit Pestizide belastet oder sowas. Und wir haben es zuerst ja gehabt, schon beim Feldsalat, da ist es sehr gut erforscht, dass der eben nach 5 Stunden nur noch die Hälfte seiner ganzen Inhaltsstoffe hat. Das heißt, je frischer ich was habe, umso besser wirkt das Ganze als Heilmittel.
Vom Lauch im Garten schauen wir noch aufs Fensterbankel.
Am Fensterbankel, ja, das ist der Italiener unter dem Winter. Salaten sozusagen, das ist der Rucola-Salat, die wilde Rauke. Die wächst ganz hervorragend innen am Fensterbrettel und ich mag es einfach so gern auf eine Pizza drauf oder auf eine Pasta drauf, einfach um das Grüne zu haben. Dieses Grüne, die Folsäure, ist immer wohltuend, die grüne Farbe zu essen. Das heißt, man soll jeden Tag eine Ampel essen. Also etwas in der Farbe Rot, etwas in der Farbe Gelb, etwas in der Farbe Grün. Und gerade Grün ist Hildegard hatte ich ja gerade zitiert. Die Hildegard spricht immer von der Grünkraft des Lebens, von der Viriditas. Das ist ein typischer Hildegard-Medizin oder Hildegard-Spiritualitätsbegriff, dass die Grünkraft den Menschen erst stark macht und durch das Leben bringt. Und das ist tatsächlich eben dieses Blattgrün, das Chlorophyll, das da drin steckt und das wir mit aufnehmen können und das wir ganz, ganz dringend für unseren Stoffwechsel brauchen.
Das ist Habe die Ehre am Donnerstagvormittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es um Wintergemüse, um vieles, was uns auch gesund durch den Winter bringt. Und dazu gehört auch die frische Luft. Unser heutiger Gast, die Astrid Süßmuth, ist eine Frischluftfanatikerin. Eigentlich schon, die isst sogar im Freien und empfiehlt ein Winterpicknick. Sagen wir mal, Winterpicknick, macht man sowas wirklich?
Das macht man auf jeden Fall. Allerdings nicht immer und nicht zu jeder Zeit. Also das ist ja was, einer der seltenen Fälle, wo man mit meinem Mann recht zusammenruckt. Ja? Weil der dort auf Skitouren eine furchtbar gemütliche Brotzeit machen. Der macht mir närrisch ein kaltes Brot essen. Da kannst du mich also weit jung. Auf Skitour, da ist ich vielleicht irgendein Müsliriegel und dann schaue ich, dass ich wieder runterkomme. Da mag ich auch nichts. Aber wenn man so eine schöne Winterwanderung macht, am besten hat man noch einen Schlitten dabei und dann kann man am Schlitten seine Sachen mitnehmen und man hat vielleicht noch ein Deckerli dabei. Das ist schon sehr gemütlich, wenn man da ein richtiges, geplantes Picknick macht. Und das nicht mit einem kalten Brot, sondern mit einer gescheiten Vorbereitung. Und da gehören natürlich heiße Sachen dazu.
Kannst du sagen, was isst man bei einem Winterpicknick oder was isst du bei einem Winterpicknick?
Also erst einmal muss es ja die richtige Unterlage sein. Und da haben sich tatsächlich Suppen sehr bewährt. Die kann man nämlich ganz, ganz gut in der Thermoskanne rein tun und mitnehmen. Und das muss auch ein bisschen scharf, finde ich, sein, ein bisschen geschmackig sein, dass man was hat davon. Und da bietet sich ein ganz besonders gutes Wintergemüse an, die Süßkartoffel. Die Süßkartoffeln, die sind auch aus Amerika. Die mögen eigentlich keinen Frost. Das heißt, die sind momentan meistens geliefert aus dem Ausland. Kann man auch im Bioladen kaufen, in schöner Qualität. Die sind tatsächlich vom Kolumbus schon entdeckt worden. Die Pflanze ist auch keine Kartoffel, sondern es ist eigentlich eine Rebe. Also wie eine Waldrebe, Clematis, so in dieser Art schaut es aus. Und das ist die Wurzelknolle davon. Die schmeckt relativ süßlich, hat so eine orange Farbe. Man kann es im Ofen überbacken, man kann es aber auch roh essen. Und diese Wurzelscheiben, die kann man zum Beispiel, oder Sprossenscheiben, die kann man auch trocknen zum Beispiel und als Chips essen. Sind eigentlich ganz, ganz hübsche Pflanzen. Man kann es als Pommes auch essen, aber man kann auch Suppe draus machen. Eben diese Süßkartoffeln, die tut man einfach schälen, ein bisschen Zwiebel dazu, ein bisschen Knoblauch dazu, ein Chili tue ich immer ganz gern dazu, ein bisschen Sesamöl und ein Gemüsebrühe miteinander aufkochen. Klar geschnitten halt das Ganze, man kann es auch pürieren. Ein bisschen Kokosmilch rein, ein bisschen Salz und Pfeffer und mit einem Sauerrahm abschmecken. Und das ist richtig gut und wohltuend und ist auch einfach das sämig-sättigende bei der Käten. Und da gehört aber dann noch was Gutes zum Trinken dazu. Also zum Essen direkt ist das natürlich alles der Schlong. Da mag ich zum Beispiel einen Lindenblütentee. Die Lindenblüten, die ja so eine warme, umhüllende Wirkung haben, da riecht man richtig die Linde dann, die so fein duftet. Und das ist was tatsächlich innerlich Erwärmendes. Und als Nachspeise mag ich dann einen Lebkuchen Macchiato. Ein Lebkuchen Macchiato, da tut man eine Milch aufkochen mit ein bisschen Kardamom und ein bisschen Zimt, vielleicht ein Ingwer, ein bisschen Nelken dazu, ein Piment, ein Honig rein und dann ein Espresso. Und das Ganze nimmt man mit und hat dann ein hervorragendes Picknick.
Das klingt gut. Ein Winterpicknick, sehr interessant.
Ein Winterpicknick ist natürlich das eine. Also da geht man halt einfach zum Winterplausch haben. Wenn man als Sportler unterwegs ist, ist es wieder was anderes. Also wie gesagt, Müsli-Riegel entweder. Oder man muss vor allem darauf achten, wie man sich ernährt. Das ist gerade bei Wintersport draußen wichtig, weil man braucht eben diese speziellen Mikronährstoffe in spezieller oder in gesonderter Form dann.
Da kommen wir jetzt zum eigenen Kapitel. Du bist ja ein richtiger Bergfex im Sommer wie im Winter. Gehst gerne auf Skitouren zum Winterbergsteigen. Und da hast du deine ganz eigene Philosophie, was du da so mitnimmst, was man isst.
Also ich achte tatsächlich darauf, dass ich da ausgewogen meine Nährstoffe dabei habe, weil ich merke einfach, wenn es kalt wird, man wird langsamer, man ist nicht mehr so beweglich, man muss schauen, dass die Muskeln besser unterstützt werden in der Kälte, dass man einfach das Richtige hat. Und der Schlüssel zu dem Ganzen sind eben tatsächlich diese Mikronährstoffe. Das sind Stoffe, die man in ganz wenig Mengen braucht, anders als die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine, Fette, da braucht man viel. Aber diese kleinen Spurenelemente, diese Magnesium gehört dazu, Mineralstoffe, Spurenelemente, da braucht man wenig, aber wenn man schwitzt gerade, dann hat man einen Mehrbedarf. Und das ist natürlich bei den Sportlern dann genau im Winter das Problem. Man schwitzt, man verliert, man mag nicht so viel essen, nicht so viel trinken. Deswegen braucht man das Ganze, weil man eben auch keine Brotzeit so richtig hat. Man braucht das Ganze eben zusammengestellt. Und da ist interessant zum Beispiel das Magnesium. Verlieren wir sehr durch Schwitzen. Wir brauchen aber das Magnesium tatsächlich, damit wir die Nerven und Muskeln koordinieren können. Und da wäre zum Beispiel interessant der Brokkoli. Der Brokkoli, den zu essen, im Vorlauf schon zu einer sportlichen Veranstaltung. Der Brokkoli oder Winterblumenkohl gehört eben auch zu diesen Kohlsorten dazu. Der ist den ganzen Winter über frisch verfügbar. Mhm. Brokkoli gehört tatsächlich zu den sogenannten interessantesten oder wichtigsten und gesündesten Gemüsesorten. Er bewirkt unter anderem, dass man mehr Kraft hat, etwas die Leistung in die Muskeln zu bringen. Er bewirkt, dass wir mehr Kalium, mehr Calcium, mehr Phosphor, mehr Eisen haben. Er hat ganz abgesehen davon auch eine schützende Wirkung für unsere Körperzellen. Also die Kälte ist nicht so stark auf die Zellen einwirkend, wenn wir den vorher gegessen haben. Und er stärkt das Lungengewebe. Das heißt, gerade wenn wir jetzt kalte Luft einschnaufen, wäre er sehr wichtig. Und er gehört zu den Nahrungsmitteln, die den höchsten Magnesiumgehalt haben. Ebenfalls wichtig ist Eisen. Eisen ist im Winter zuständig, also nicht nur im Winter, sondern ist zuständig für den Sauerstofftransport im Körper. Und das ist im Winter deswegen besonders interessant, weil einfach durch die Kälte der Sauerstofftransport verlangsamt wird. Das heißt, man braucht relativ viel Eisen. Und diese Sauerstoffversorgung kann durch unter anderem durch Vitamin C-haltige Lebensmittel auch noch verbessert werden, die Eisenaufnahme. Und dann würde ich auch etwas dazu nehmen, das eben viel Eisen hat, zum Beispiel Sesamsamen, Mohnsamen oder Kürbiskerne.
Gerade haben wir über Magnesium und Eisen gesprochen. Also was sind das Spurenelemente?
Spurenelemente, Mineralstoffe.
Mineralstoffe, die man braucht, wenn man viel Sport macht im Winter an der frischen Luft. Aber da kommt noch was dazu, nämlich die Vitamine.
Genau, das sind vor allem diese B-Vitamine, ganz interessant, vor allem das Vitamin B1, das ist zuständig für Energiebereitstellung und vor allem für die Funktion vom Herzmuskel und die Reizweiterleitung von den Nerven auf die Muskeln, also ergänzend zum Magnesium. Bekannt ist auch eine Mangelsituation, ein Vitaminmangel am B1, das heißt Beriberi, diese Krankheit. Da ist zum Beispiel der Meteorologe Enzensberger Drucksturm, der auf der Zugspitze als erster Meteorologe überwintert hat. Dann ist er an Südpol gefahren und da ist er tatsächlich an dieser Mangelkrankheit gestorben, weil er eben zu lange kein frisches Gemüse und kein frisches Obst hatte. Pinienkerne wären ideal für ihn gewesen oder Haferflocken, die haben beide einen relativ hohen Gehalt an diesem Vitamin B1.
Ach, das ist interessant. Also wenn man jetzt in der Früh ein Müsli isst mit Haferflocken, dann...
Dann ist es schon mal eine sehr gute Sache. Mhm. Pinienkerne dazu, Paranüsse noch, Sonnenblumenkerne, die hätten alle einen relativ hohen B1-Gehalt. Ein zweites Vitamin aus dieser B-Reihe, das wäre das Vitamin B6. Das ist ganz wichtig für den ganzen Kohlenhydrat- und Eiweiß- und Fettstoffwechsel. Die braucht man also bei allen Sportarten, die auch Kraftanteile haben, also Bergsteigen zum Beispiel im Winter, da braucht man immer Kraft dazu. Da sind interessant alle getrockneten Früchte. Da bildet sich das nämlich erst. Getrocknete Aprikosen oder Bananenchips zum Beispiel wären da eine ganz interessante Alternative, aber auch gebackene Kartoffeln oder gebackene Süßkartoffeln, die haben wieder einen hohen Gehalt an diesem Vitamin B6. Und natürlich dann noch das Vitamin D. Das Vitamin D, dieses Sonnenvitamin, sagt man auch, das kann der Körper nur wenig bilden. Und es gibt nur ganz, ganz wenig Nahrungsmittel, die Vitamin D in sich tragen. Das wären ein paar Pilze, also Steinpilz ein bisschen, der Champignon ein bisschen, allerdings nicht, wenn er irgendwo im Dunkeln gezüchtet worden ist, sondern der muss tatsächlich der Sonne ausgesetzt gewesen sein. Aber das hat auch ganz, ganz wenig eigentlich. Schwarze Schokolade hat interessanterweise einen interessanten Vitamin D-Gehalt. Deswegen ist schwarze Schokolade auch ganz interessant zum Essen bei Sport, weil Vitamin D hilft uns tatsächlich, die Muskeln zu nutzen. Es unterstützt den Aufbau der Muskelkraft und man hat festgestellt, dass signifikante Verbesserungen der körperlichen Leistungsfähigkeit erreicht werden, wenn man einen ausgeglichenen Vitamin-D-Spiegel hat. Und da hilft eben die schwarze Schokolade während des Sports gegessen. Also man sollte tatsächlich nicht einen Vollmilchschoko mitnehmen, sondern eine ganz, ganz dunkle Schokolade.
Vitamin D ist sehr wichtig, das heißt aber im Grunde auch jetzt im Winter immer wieder mal rausgehen, wenn die Sonne scheint.
Immer wieder rausgehen, weil am besten bildet sich das Vitamin D tatsächlich an der frischen Luft und vor allem unterm Sonnenhimmel. Und auch wenn die Wolken da sind oder geschlossene Wolkendecke ist, haben wir immer noch genügend Sonnenlicht, um Vitamin D zu bilden. Also rausgehen, was überhaupt hilft. Was oft vergessen wird als Mineralstoff, das ist das Natrium. Wir sagen ja immer, wir haben zu viel Salz drin, aber Natrium wird gerade bei Sportarten draußen, bei Ausdauersport, Kraftsport, das wird schnell verloren. Man hat dann einfach irgendwann eine Schweißkruste und hat zu viel Salz verloren. Und da merkt man einfach, dass man keine Kraft mehr irgendwann hat.
Und ach, das merkt man richtig.
Das merkt man richtig, ja. Und da sind wieder die getrockneten Früchte ganz, ganz interessant. Getrocknete Äpfel zum Beispiel, getrocknete Mango, Kokosnuss getrocknete, die haben einen relativ hohen Natriumgehalt und die mag man tatsächlich auch gern beim Bergsteigen essen. Mhm. Das ist ein klassisches Essen, zusammen mit den Nüssen, zusammen mit Pinienkerne. Und das hätte eigentlich alles schon drin. Und wenn man sich so ein bisschen dopen möchte, im besten Sinne des Ganzen natürlich.
Im guten Sinne.
Mhm. Im guten Sinne, dann kann man Zusammenstellung machen aus Obstsorten und aus Getreide, die genau diese Mikronährstoffe drin haben. Zum Beispiel ein Porridge mit Hafer- und Bananenchips. Bananenchips haben das Magnesium und für die Muskelkraft. Man kann Pinienkerne dazu da für den Herzmuskel. Man kann ein bisschen Sesam dazu da mit Eisen. Man könnte den getrockneten Apfel für das Natrium zusammen da und dann eine Prise Zimt, die unterstützt im Körper den Glykogenspeicher, also dass man den Zucker gut verwerten kann und hilft gegen den Heißhunger. Das kann man vorher essen oder man kann es tatsächlich mitnehmen, um es unterwegs zum Essen, statt dem kalten Brot. Oder man macht sie aus dem ganzen Müsli-Riegel, dass man es einfach miteinander in der Pfanne tut und dann trocknet und auseinanderbricht. Und dann hat man Müsli-Riegel aus genau diesen Zutaten: Haferflocken, Bananenchips, Pinienkernen, Sesamsamen, ein bisschen Mohn, getrockneter Apfel und einem Zimt.
Dann ist alles beieinander.
Am
Anfang der Sendung haben wir über das Wintergemüse gesprochen und jetzt reden wir noch über das Winterobst. Das wächst natürlich nicht in unsere Breiten, aber trotzdem gibt es vor allem im Winter dieses Winterobst bei uns zu kaufen. Das sind die Zitrusfrüchte. Und jetzt in der Weihnachtsbäckerei ist das auch wichtig, nämlich bei Zitronat und Orangeat.
Oder? Zitronat und Orangeat sind gemacht eben aus den Zitz gerade Hand. Zitrusfrüchte kennt man bei uns noch gar nicht so lang, die sind erst bekannt eigentlich seit dem Mittelalter, waren damals echte Luxuswaren. Zitrus kommt vom griechischen Wort Cedrus, wie die Zeder. Das bezieht sich nämlich darauf, dass die Früchte von diesen Bäumen Ungeziefer vertreiben, also als Ungeziefer vertreibendes Holz wurde das gemacht. Die kommen ursprünglich, die Zitruspflanzen, aus dem subtropischen Asien. Das sind Bäume, immergrüne Bäume oder Sträucher, die haben weiße Blüten und irgendwelche rundlichen Früchte, die können grün sein, orange, gelb und sind in verschiedensten Zuchtvarianten bei uns da. Die ersten Zitrusfrüchte, die man in Europa kennengelernt hat, in dem Fall in Südeuropa, das war die Zitronat-Zitrone. Die hat Alexander der Große tatsächlich kennengelernt in Persien schon. Die haben im 2. Jahrhundert nach Christus schon im ganzen Mittelmeergebiet eigentlich gekannt. Der wird vom Vergil, der hat die auch gekannt, der hat den medischen Apfel genannt, Citrus medica. Und das ist die Ursprungspflanze von dem Zitronat. Aus dieser Zitronat-Zitrone wird das Zitronat gemacht. Man muss sich die vorstellen, man kennt es eigentlich gar nicht so gut, aber es wird auch selten zum Kaufen angeboten. Das ist eine etwas größere Zitrone, hat aber ein ganz dickes Fruchtfleisch. Also das Weiße von der Zitrone ist da ganz, ganz dick, bestimmt 1,5-2 cm, je nach Zuchtform. Und dieses Fleisch, das fasrige Innen, das ist nur ein ganz kleiner Innenteil. Und aus diesem weißen Fruchtfleisch, da macht man tatsächlich das Zitronat. Man tut es in einer Zuckerlösung aufkochen und dann trocknen lassen. Ein furchtbar bapperte Geschichte. Also es klebt alles, von vorn bis hinten. Es klebt alles, aber es duftet auch alles, wenn man es richtig macht. Weil oft das Zitronat, es riecht nicht richtig. Das ist eigentlich nur ein bappertes Zeug. Wenn man es selber macht, merkt man aber auf einmal, das duftet richtig nach Zitrone. Und an den Zitronat-Zitronen, da duftet auch alles. Diese echten Zitronen, also Citrus limonum, die wir kennen, das Land, in dem die Zitronen blühen, Die sind tatsächlich erst im Mittelalter dann zu uns gekommen. Das ist eine Kreuzung aus einer Limette, einer Pampelmuse und der Zitronat-Zitrone. Das sind also alles Kreuzungen. Die waren eigentlich erst als Duftlieferant und gegen Mücken bei uns eingeführt und haben wir erst viel später gegessen dann. Sind jetzt im Winter natürlich ganz, ganz wichtig als immunstimulierendes und abwehrsteigendes Mittel. Sie haben sehr viel Vitamin C und das Vitamin C ist eben auch deshalb so wichtig, weil es die Aufnahme vom Eisen unterstützt und das Eisen wiederum ist ein ganz zentraler Baustein für unser Immunsystem. Deswegen sind die Zitronen so wichtig. Da duftet übrigens auch alles. Ich finde vor allem nicht nur den Zitronenduft so gut, sondern auch diese kleinen Blütensternchen. Dieses süße Duft von den Zitronenblüten, das ist was Herrliches.
Eng verwandt mit den Zitronen sind die Orangen. Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, die Zitrusfrucht, die am meisten gebraucht wird oder produziert wird.
Also die Orange, Citrus sinensis, das ist die am häufigste angebaute Zitrusfrucht der Welt, wird vor allem genommen für Orangensaft natürlich oder auch zum Essen. Man kann es, finde ich, relativ schwer schälen, die Orangen, ging ja schwer auseinander. Citrus sinensis heißt chinesische Zitrone, praktisch sinensis. Eigentlich sind die Orangen grün. Die sind auch reif, wenn sie grün sind. Nur wenn es kalt wird, also wenn es unterhalb von 10 Grad kriegt, dann verfärben sich die ins Orange. Und die werden tatsächlich auch einfach gekühlt oder mit kalter Luft beblasen, damit sie schön orange sind und man diese schöne Farbe hat. Auch die Orangen haben viel Vitamin C. Und was das Interessanteste dran ist, ist natürlich der Duft. Dieser wunderbare Orangenduft, der irgendwo nach Weihnachten riecht, der aber tatsächlich auch nachweisbar entstressend ist, der beruhigend ist, der bei Übelkeit sehr interessant wirkt. Also einem ist weniger übel, wenn man das Falsche gegessen hat. Auch bei Schwangerschaftsübelkeit ist ein Raumduft mit Orange eine ganz gute Alternative zu innerlich eingenommenen Dingen, um sich wieder zu beruhigen.
Sehr interessant. Eine weitere Zitrusfrucht, die jetzt nicht so bekannt ist, ich weiß jetzt nicht, wie es ausschaut, ist die Pomeranze.
Die Pomeranze, ein entsetzlicher Ohrwurm, sagt die Pomeranze, ja, siehst nicht, dass ich tanze, aus dem Märchenprinz von der ERV. Gell? Die Pomeranze ist eine Bitterorange auch, die ist ein bisschen kleiner als die normalen Orangen, also als die Apfelsine. Die sind vor allem in den barocken Orangerien gewesen. Man hat die als Glashaus schöne Zitrusfrucht gehabt und vor allem der Landadel hatte die gerne, diese Bitterorangen, weil sich die eben sehr schön kultivieren lassen. Und daher auch der Ausdruck Pomeranze für ein Mädchen vom Land, weil die eben, irgendwann war das altmodisch, diese Orangerien zu haben und nur noch der Landadel hatte die und deswegen die Pomeranze vom Lande. Die Pomeranze ist auch erst, die wird eigentlich schon seit 4000 Jahren kultiviert, tatsächlich eine der ältesten Zuchtformen. Die ist wahrscheinlich eine Zuchtform zwischen, oder ein, ist eine Kreuzung zwischen Grapefruit und Mandarine, hat einen ähnlichen Stamm wie die Orange, aber schmeckt eben leicht bitter in dem Mesokarp. Das ist dieses Weiße außenrum, das dann bitter ist. Und ganz spannend ist, dass die Bitter-Orangen-Marmelade, die kommt ja vor allem von den britischen Inseln. Und da war es offensichtlich so, dass ein spanisches Handelsschiff ist mit einer großen Menge Bitter-Orangen da gestrandet und dann waren da die ganzen Bitterorangen. Man überlegt, was man jetzt mit denen machen kann, weil die wären ja schlecht, wenn man es aufhebt. Und dann sind die eingekocht worden zu Marmelade und deshalb die Bitterorangenmarmelade als schottisches Highlight.
Von den Pomeranzen, den Bitterorangen, schauen wir jetzt gleich zu den Zitrusfrüchten, die bei Kindern wahnsinnig beliebt sind. Das sind natürlich die Mandarinen.
Äußerst praktisch, ja. Weil die sind so schön eingepackt, ne? Die kann man mitnehmen und die kann man vor allem sehr gut teilen. Also das ist die eigentlich am besten essbare Zitrusfrucht. Die Mandarine wird in ihrer Heimat, stammt auch aus China, da weiß man, dass die im 12. Jahrhundert vor Christus schon verwendet wurde und da war das so eine besondere Frucht, dass sie nur der Adel, die Mandarins, essen haben dürfen. Eine Zuchtform der Mandarine ist die Clementine Und der Unterschied ist vor allem, dass die Clementinen keine Kerne haben und Mandarinen haben Kerne drin. Es werden tatsächlich auch meistens Clementinen angeboten, wo man jetzt sagt, man kauft Mandarinen, aber es sind eigentlich Clementinen ohne die Kerne. Die haben auch eine ganz interessante Wirkung. Der Verzehr von Mandarinen wirkt aufheiternd, entspannend, immunstärkend und entkrampfend. Also genau das Richtige. Und das ist so ein typischer, wie du gesagt hast, Kinderduft. Der tut Kinder richtig wohl, der entspannt Kinder, macht die auch viel ruhiger. Also wenn im Kinderzimmer wieder ein großes Tohuwabohu ist und man beduftet das Ganze mit einem Raumspray mit Mandarine, die werden tatsächlich ruhiger.
Wirklich,
ja. Das entspannt und ja, macht stimmungsvoller. Man ist nicht mehr so aufgedreht danach.
Das werden wir sofort ausprobieren. Noch zu einem weiteren Winterobst, das auch als Weihnachtsdeko hergenommen wird. Das ist der Paradiesapfel oder Granatapfel.
Der Paradiesapfel oder Granatapfel, der wird im Herbst geerntet. Also jetzt kommen die gerade aus Griechenland. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Es ist eher eine Frauenfrucht, finde ich, als eine Männerfrucht. Er enthält viel Östrogen tatsächlich. Deshalb wird er auch gerne in der Kosmetik verwendet, einfach zum Aufpolstern der Haut als Lotions, als Cremes. Man kann ihn aber auch essen. Ich finde, er schmeckt wahnsinnig gut. Und wenn man den aufbricht, schaut einfach nur schön aus, wie diese einzelnen kleinen Früchte innen, diese ja, beerenartigen Granate, da glänzen. Man muss wissen, wie man aufmacht, sonst gibt es eine Riesensauerei. Meine ersten Versuche, Granatapfel aufzuschneiden, zu essen, da war ich von oben bis unten irgendwie rot und das zeigt, da der nicht gar nicht färben. Gell? Mhm. Das gibt also eine nachhaltige Färbung auf jedem Gewand. Man darf den also nicht durchschneiden, sonst hat man die Sauce da, sondern man macht oben, wo der Blütenputzen ist, tut man einen Kegel einschneiden. Und dann Kegel rausschneiden und dann bricht man auseinander. Und dann kann man das richtig von der Schale nach außen drücken und dann diese einzelnen kleinen Granaten rausfieseln. Man kann den zum Beispiel sehr gut essen mit Ziegenkäse und Feldsalat oder Rapunzelsalat. Das wäre eine meiner Lieblingswinterspeisen.
Und sehr gesund, wie wir schon gelernt haben.
Und sehr gesund Sendung. Auf jeden Fall. Mhm. Übrigens in Griechenland, da tut man zu Neujahr Granatäpfel auf der Haustürschwelle zerschmeißen. Und je mehr kleine Granate da rumspringen, umso mehr Glück haben wir im nächsten Jahr. Ich habe mir bloß jetzt überlegt, wie man das macht, wenn ich das jetzt daheim machen darf. Das färbt alles und man hat eine Riesensauerei. Mhm. Also vielleicht sollte man das woanders zerspringen lassen oder essen.
Oder essen. Essen ist gescheiter. Eine Frage noch, was bei uns auch zur Weihnachtszeit gehört, obwohl es sehr exotisch ist eigentlich, sind Datteln und Feigen.
Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig exotisch. Ja. Das ist ein klassisches Trocken- oder Dörrobst. Die Datteln und die Feigen hat man natürlich schon in der Antike gekannt. Das sind diese Pflanzen, die beschrieben werden, dass sie das heilige Land ja kennzeichnen, wo Datteln wachsen, wo Feigen wachsen. Man kann die sehr gut trocknen und aufheben. Die Datteln sind die Früchte einer Palme tatsächlich. Die Datteln, der Verzehr von Datteln, der wirkt unter anderem übrigens schlaffördernd, er wirkt entzündungshemmend, er wirkt stimmungsaufhellend, leicht blutzuckersenkend. Allerdings muss man aufpassen, die haben halt fürchterlich viele Kalorien, so Datteln. Die sind also ideal für Erkältungen im Winter, wenn man sich schwach und müde fühlt. Würde man eher zu Feigen greifen, die haben nicht gar so viele Kalorien. Und da könnte man zum Beispiel die Feigen im Speckmantel braten oder so leicht anbraten in einer teflonbeschichteten Pfanne, dann haben wir nicht ganz so viel Fett drauf. Das schmeckt schon außerordentlich gut. Und die Feigen muss man aber aufpassen, dass man nicht allzu viele isst, weil sonst muss man ganz schnell dahin rennen, wo das Herzerle davor ist. Weil man muss mich dazu wissen, dieses Herzerl auf der Tür, das ist eigentlich gar kein Herz, sondern eine stilisierte Feige.
Okay.
Er war also bekannt in der Antike und man hat eben die Feige dann dahin gemalt, aufgezeichnet als Symbol, wo man schnell hinrennen musste, wenn man zu viel davon gegessen hatte.
Sehr interessant.
Die Feigen also gehören zu den typischen Trockenobstarten. Mhm.
Und die kann man ja auch mitnehmen auf Skitour, wie du vorher
erzählt hast. Die kann man tatsächlich mitnehmen, wobei ich mit Trockenfrüchten, also Feigen und Datteln, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt einfach so ein Papper, die Finger, dass dann alles klebt und pappt und das kriegt man dann nicht mehr weg unterwegs. Also da müsste man ein bisschen aufpassen damit. Aber sie sind wertvolle Energielieferanten tatsächlich, wenn man schnell viel Power braucht, und sind eben auch natürlich sehr kalorienhaltig.
Traditionell am Ende jeder Sendung mit Astrid Süssmuth schauen wir auf die Wettersingularitäten oder die Wetterbesonderheiten im Monat. Im Dezember?
Ja, wir haben gerade das Nikolaus-Tau-Wetter. Das ist so ein Klassiker eigentlich immer um Nikolaus rum. Jetzt taut es jetzt gerade wieder. Wobei heute wäre der heilige Ambrosius, das ist der Imker-Patron, wo man gesagt hat, da ist, als er ein Säugling war, schon der Bienenschwarm gekommen. Und da gibt es den Spruch, Ambrosius schneit auf den Bauern auf den Fuß. Naja, also schneien tut es halt nimmer. Also eher Nikolaus-Tauwetter eigentlich. Und dann wird es ja die nächste Zeit, also das ist noch nicht ganz klar, ist der Dezember wild mit Regen, dann bringt das nächste Jahr wenig Segen. Also ich würde sagen, es schaut noch gut nach Schnee aus. Mhm. Und das soll es ja im Winter eigentlich haben und gerade im Dezember. Und im Dezember sollen Eisblumen blühen, Weihnachten sei nur auf dem Tische grün. Also je mehr Schnee im Dezember, umso besser eigentlich für das kommende Jahr.
Mhm. Und die größte Frage aller Fragen ist, haben wir weiße Weihnachten oder nicht? Meistens kommt er dann so um den 20. rum, kommt der Föhn über Berg und dann taut der ganze Schnee wieder weg.
Also ich glaube, dass der Schnee jetzt wegtaut und dann in 2-3 Wochen wieder kommen kann. Es scheint jetzt stabiles Hochdruckwetter und ich halte uns noch alle Daumen für weiße Weihnachten.
Dein Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank, unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Danke, dass du bei uns warst. Wann bist du das nächste Mal da?
Das nächste Mal im neuen Jahr dann schon. Das winterliche Kräuterbrauchtum am 15. Januar. Und bis dahin wünsche ich allen Zuhörern und selbstverständlich dir eine wunderschöne Adventszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.